Hallo und willkommen beim Podcast Krisenfest, der Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspiriert. Mein Name ist Rani Gindl und hier dreht sich alles darum, wie du in deine in dir wohnende Kraft finden und deine innere Heldin wecken kannst. In diesem Interview spreche ich mit Nella Rausch von Nellas Zellenkarussell. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sie mit ihrer Krebsdiagnose umgegangen ist und welche Lektionen sie vom Segeln mitgenommen hat, warum Atmen im Kopf beginnt und was sie unter liebevollem Zuhören versteht. Es ist ein Interview mit Tiefgang, Segeln und viel Lachen. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit diesem Podcast. Hallo und willkommen. Heute habe ich im Krisenfest-Interview die Nella Rausch. Die Nella Rausch rauscht in mein Leben ungefähr 2020, 2021, als ich mich gerade mit dem Projekt Krisenfest beschäftigt habe. Und sie ist mir aufgefallen mit ihrem Zellenkarussell. In ihrer Arbeit geht es darum, wie kann ich Krebspatienten nach der Diagnose helfen und unterstützend tätig sein, Lebensqualität dazu zu gewinnen. Die beeindruckt mich immer wieder mit ihrer Arbeit und deswegen freue ich mich, dass du hier bist. Hallo, Nella.
Ja, hallo. Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. Nicht sehr nett.
Der Podcast heißt Krisenfest. Gibt es für dich eine Definition, was Krisenfest ist?
Ja, das Interessante ist, dass ich da, glaube ich, so ein bisschen mit hadere tatsächlich mit Krisenfest, weil ich denke, dass es schwierig hinzukriegen, dass man krisenfest ist. Man kann vielleicht krisenerprobt sein und es wäre schön, man wäre krisenfest. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Also da gehört einiges dazu und es ist alles sehr in Bewegung und man muss sich immer wieder neu einnorden. Und diese Erwartung zu haben, dass man krisenfest ist, ist, glaube ich, was einen dann negativ ausgeht nach hinten raus, weil es dann doch vielleicht ein bisschen anders läuft, als man das erwartet hat. Also wenn man da so reingeht im Sinne von, ja, die Krise ist da, ich stelle mich der Krise und gucke, was ich daraus machen kann, aus dem, was ich da jetzt habe, den Scherbenhaufen, wie auch immer. Und wenn ich diese Eigenschaft habe, das dann zu bewältigen, dann ist das vielleicht eine Form von Krisenfest. So würde ich es jetzt umschreiben. Aber ich für mich denke eher so Schicksalsschläge oder Krisen trainieren dich irgendwie und bringen dich immer wieder ein Stück weiter. Und das finde ich schon eine tolle Sache, ob man das nur krisenfest nennt oder auch anders. Also ich finde auf jeden Fall den Titel sehr gut gewählt, ja, weil er auch zum Nachdenken anregt. Ist das überhaupt möglich oder wie stehe ich zu dieser Thematik? Deswegen finde ich das sehr gut.
Danke dir. Wenn ich an Krisenfest denke und wie ich dir jetzt zugehört habe, ist mir so das Bild gekommen von einem Surfbrett. Und das ist für mich auch krisenfest, dass ich sage, ich bin einfach bereit, auf der Welle zu surfen und mich nicht mitreißen zu lassen von ihr. Das Leben ist Krise. Wir haben das in den letzten Jahren, glaube ich, mehrfach alle gespürt. Und das ist ja auch der Grund gewesen, warum Krisenfest überhaupt das Licht der Welt erblickt hat. Würdest du sagen, du bist krisenfest jetzt im Sinne deiner Definition, die du vorher gesagt hast?
Ja, ich sag mal so, ich glaube, was ich bin, ist sehr flexibel. Also ich kann mich sehr schnell auf neue Situationen einstellen. Also ich bin so ein kleiner Troubleshooter. Das war ich aber vorher schon, also auch ohne große Krisen. Und wo du das gerade sagst mit der Welle, finde ich das sehr lustig, weil ich selber sehr lange und sehr viel gesegelt bin. Auch auf der Nordsee und auf dem Atlantik. Also nicht nur so kleine Badebändchen, so kleine Seen. Und da gab es oft Situationen, wo ich gedacht habe, was mache ich hier eigentlich und wieso liege ich nicht am Pool und trinke einen Cocktail, sondern wühle mich durch irgendwelche Wellenberge und das Segel reißt und die Katastrophe nähert sich. Ich komme nicht in den Hafen rein und wie machen wir das denn jetzt? Also diese Phase in meinem Leben, die hat mich, glaube ich, auch sehr gut trainiert, weil ich da gemerkt habe, wenn du jetzt hysterisch wirst, dann hast du keinen klaren Kopf mehr und dann wird das ganze Ding hier den Bach runtergehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist, glaube ich, so eine gute Schule gewesen für solche Geschichten. Vielleicht macht das auch meine Flexibilität aus, die ich dann ganz gut nutzen konnte, als ich die Krebsdiagnose bekam.
Du sagst, das Segeln hat dich in einer gewissen Art und Weise darauf vorbereitet, mit deiner Krebsdiagnose umzugehen. Was glaubst du, war so die größte Lektion, die dir mitgegeben worden ist im Zuge deiner Erlebnisse, die dir dann geholfen hat?
Ja, Ruhe zu bewahren, also wirklich Ruhe zu bewahren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, also sich genau anzugucken, wo liegt jetzt der Feind? Ja, also wen muss ich da jetzt, obwohl ich das Wort kämpfen immer nicht so mag, aber wie muss ich mich der Situation stellen? Vielleicht ist das besser formuliert. Und wichtig war für mich auch immer, alle Faktoren so einzusammeln, also die auf dem Meer waren und hier in dem Fall eben in der Situation der Diagnosestellung, dass die Ärzte mir dann eben irgendwelche Informationen haben zukommen lassen, was jetzt der Status quo ist und was jetzt ablaufen muss und dass ich dabei ruhig geblieben bin und auch immer sehr konkret nachgefragt habe, sehr nah am Ball geblieben bin. Das, glaube ich, war ganz wichtig. Und wie gesagt, nicht den Kopf zu verlieren und nicht gleich in so ein super Loch reinzufallen, sondern das Näschen über Wasser zu halten. So, ich glaube, das war so eine Trainingseinheit, die ich schon vorher, ja, genießen durfte, falls man das so sagen kann. Ja, also das, ich glaube, das war es einfach. Einfach zu gucken, dass man, ja, über Wasser bleibt.
Schönes Bild mit dem Segeln jetzt auch. Das über Wasser bleiben. Was würdest du sagen, was gibt dir Halt, was dir hilft sozusagen auch über Wasser zu bleiben? Was ist deine Planke?
Also ich bin da, glaube ich, ein ziemlicher Optimist, dass ich immer denke, es wird alles gut. Ich weiß nicht, woher ich das nehme. Denke immer, es geht gut aus und es gibt immer, also irgendwie so eine Art Wunder oder was weiß ich. Also ich meine, ich stand ja schon kurz davor, dass ich mit meinem Mann tatsächlich auch meine Beisetzung besprochen habe. Also zwar nicht en Detail, aber schon so grob und also es sah nicht gut aus, sage ich mal vorsichtig. Und dann haben die Ärzte mit mir so Off-Label-Use gemacht. Also im Grunde war das so ein letzter Versuch, mich zu retten. Und da bestand die Chance, also das war 3%, dass ich das hätte schaffen können. Und ich habe es geschafft. So. Also ich habe diese 3% tatsächlich für mich nutzen können. Und vorher bei der Ersttherapie hieß es, 95% der Krebspatienten, ich hatte einen Non-Hodgkin-Lymphom im vierten Stadium, werden geheilt. So, zu den 95% gehörte ich aber nicht. Ich gehörte zu den 5%. So, und dann war fieberhafte Suche, was können wir machen? Eine Studie hat, in die ich rein sollte, passte ich nicht rein. Das wurde dann für mich geschlossen, diese Möglichkeit. Und dann haben die Ärzte weitergeguckt und haben eben diese letzte Chance, diesen letzten Strohhalm mir dann sozusagen überbracht. Ich habe immer gesagt, so wie früher bei der Sesamstraße, ich weiß nicht, wer das kennt, diesen Luftverkäufer, der dann so die Jacke aufmacht, so, hallo, ich habe hier was. So in der Art. Und mein Mann und ich, wir saßen da so, mein Gott, was ist das jetzt? Und so, ja, das war noch nicht mal genehmigt von der Kasse. Hatten noch nicht mal Gelder dafür. Die haben das einfach mit mir durchgezogen. Ja, und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, musste dann noch leider eine Stammzelltransplantation anschließen. Aber das meine ich kurzum, um auf deine Frage zu kommen. Da haben die Ärzte auch zu mir gesagt, wir machen das hier mit Ihnen, weil Sie so sind, wie Sie sind. Und weil sie diese Energie in sich haben und also die wir auch immer noch spüren, obwohl es ihnen nicht gut geht. Und wir zusammen mit ihnen an das Wunder glauben. So, und so ist es passiert. Das hört sich an wie so ein Märchen. Und ich glaube, das ist so grundsätzlich bei mir so. Ich gebe nicht auf, wie bei Monty Python, glaube ich, Ritter der Kokosnuss, wo der mit abgeschlagenen Beinen und Armen zu seinem Gegner sagt, werde ich, werde ich. Das ist im Grunde so ein bisschen, glaube ich, das, was mich immer motiviert, so. Und natürlich meine Familie. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, Kind, du wirst hier noch gebraucht. Und das war auch so eine Art Mantra, was ich so vor mir hergetragen habe. Ja, ich werde hier noch gebraucht. Also reiß dich zusammen, Körper. Ja, mach hier mal mit.
Wow, das ist eine Gänsehautgeschichte. Mir sind jetzt gerade auch ein bisschen die Tränen gekommen, muss ich sagen, weil dieses,
Ja.
wir glauben an sie, das ist schon etwas, was einen auch trägt, wenn man so von außen auch wiedergespiegelt bekommt, was man innen als Kraft hat. Das ist immer eine gute Erinnerung, glaube ich auch, wenn man vielleicht selbst Schwierigkeiten hat, das noch zu sehen, wenn es einem wirklich schlecht geht.
Ich bin ja auch so, ich weiß nicht, ob du dich damit auch beschäftigt hast, mit Placebo-Effekten. Ich finde das sehr hochspannend und weil mir das schon ein paar Mal passiert ist, tatsächlich in so Situationen. Und die letzte war eben in diesem sogenannten Off-Label-Use-Verfahren, wo sie mit mir ausprobiert haben. Also ich bin meine eigene Studie und die Studienteilnehmer waren eins, also ich. So, und danach gab es auch niemanden mehr. So, und dann hat mein Körper aber reagiert auf das Medikament, was ich bekommen habe. Und ich kriegte auf einmal ganz dicke Gelenke. Und dann habe ich morgens mit meinem Körper gesprochen, habe dem gesagt, verdammt nochmal, ja, das ist meine letzte Chance. Vielleicht machst du das hier mal mit mir zusammen. Und in dem Moment kam der Oberarzt rein und sagte, was machen Sie denn da? Ich sage, das sage ich Ihnen nicht. So. Und dann sage ich sage Ihnen, wenn es vorbei ist, sage ich es Ihnen. Weil ich wusste, wenn ich dem das sage, dann bricht er das ab. Ja, dann gibt er mir das Medikament nicht mehr. Nach 3 Stunden ging es mir wieder gut. Die Schwellung war zurückgegangen und am nächsten Tag war auch nichts mehr davon da. Und dann habe ich ihm das erzählt. Ich habe Zwiesprache mit meinem Körper gehalten. Ich hab den zusammengestaucht und gesagt, hallo, ich will hier und du machst gefälligst mit. Und er hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ja, es ist wirklich faszinierend. Und er sagte auch, es gibt halt manchmal so Sachen jenseits der medizinischen Forschung, so Dinge, die sich ergeben, die sich niemand erklären kann, aber die passieren trotzdem. Und so ist es irgendwie gelaufen. Also manchmal denke ich auch, sag mal, ich bin sonst nicht so ein Spückenkicker, wie man hier sagt im Norden. Das ist jemand, der in so eine Glaskugel guckt und an solche Sachen da glaubt. Aber ich glaube schon daran, dass man mit seiner Überzeugung und seiner Einstellung sehr viel mehr erreichen kann, als man erreichen kann, wenn man sich gehen lässt. Ja, wenn man es einfach laufen lässt und einfach sagt, ja, okay, ich ziehe jetzt die Decke über den Kopf und das ist alles schrecklich. Also, und damit kann man wirklich was machen.
Da bin ich voll bei dir. In Österreich sagt man Esofuzzi und ich würde mich definitiv als solchen bezeichnen. Aber ich bin auch eine sehr erdige, also ich brauche unbedingt die Erde. Und ich sage immer, ich kann mich mit esoterischen, was ja auch nur Geheimlehren Dinge heißt, beschäftigen. Es gibt immer Dinge, die wir nicht verstehen. Es gibt aber immer nur die Möglichkeit, damit umzugehen. Und das kann ich nur, indem ich hier bin. In meinem Körper, der auch sehr manifest ist. Das, was du beschreibst, habe ich auch gemacht. Ganz viel, ganz oft so dieses Komm, du schaffst das. Bin immer wieder begeistert davon, was mein Körper alles geleistet hat in diesen Jahren jetzt und mich noch immer trägt und ich bin noch immer hier. Und du hast in dieser Zeit sicherlich auch gelernt, was dir gut tut oder was dich stärkt. Was ist das und praktizierst du das auch?
Ja, was mir gut tut, das war was, da muss ich tatsächlich über meinen Schatten springen, Routinen einzuziehen in mein Leben. Also das war vorher so gar nicht meins, mir selber einen Rahmen zu geben, also meinen Tag immer ähnlich beginnen zu lassen oder auch in der Woche Sachen einzubauen, auf die ich mich freue. Solche Dinge, also die haben mir da sehr geholfen und sonst so auch so ein bisschen. Also mir nicht so einen Druck zu machen, wie ich das vorher immer gemacht habe. Also du musst jetzt bestimmte Sachen erreichen. Ich bin ja vorher auch Halbmarathon gelaufen, zum Beispiel, was ich durch meine Lungenprobleme, die ich nach der Stammzelltransplantation ja bekommen habe, nicht mehr konnte. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann kann ich aber walken. Und andere würden jetzt sagen, oh mein Gott, du kommst vom Halbmarathon und jetzt walkst du da. Aber es gab eine Zeit, wo ich noch nicht mal 100 Meter laufen konnte. Und dafür sind 5 Kilometer, die ich ohne Anhalten und ohne zu schnaufen und mich vorzubeugen oder so, ist für mich schon eine Riesenleistung, das so zu sehen, immer wieder neu zu gucken, was sind jetzt die Möglichkeiten und wie kann ich das machen? Also das tut mir dann auch gut. Also nicht zurückzugucken und zu sagen, Mann, was du alles konntest, ja. Sondern zu sagen, so, Mensch, guck mal, wo du herkommst in deiner tiefsten Phase und das hast du jetzt alles erreicht. Also diese kleinen Erfolge für mich zu feiern, ich glaube, das ist ganz wichtig.
Auch zu sehen, was noch geht und sich nicht jetzt mit jemandem zu vergleichen, der einfach diese Geschichte nicht miterlebt hat.
Ja, so realistische Ziele auch. sich zu stecken. Ne? Also nicht zu sagen, okay, ich weiß ich nicht, in 3 Monaten mache ich den nächsten Halbmarathon. Also das wäre totaler Quatsch. Also da würde ich ja völlig am Stock gehen, weil ich das nicht erreichen werde. Das ist ganz klar. Ja, aber dass ich vielleicht sage, ja, vielleicht in 2 Jahren so. Mhm. Ja, das ist eher mal realistisch. Ja. Und wenn nicht, ja, dann vielleicht schaffe ich ja 10 Kilometer mal zu walken am Stück. Ist auch schon toll. Wenn ich 5 Kilometer geschafft habe, schaffe ich ja vielleicht auch 10. Und da immer so dabei zu bleiben, weil ich auch weiß, das weißt du ja auch, wenn man viel spazieren geht und so, also man muss ja gar nicht großartig was machen, dann wird ja die Lunge auch schon trainiert, alleine durch die Atmung, ja, dass man eben intensiver atmet. Und wenn man jetzt nur aus Scheu zu Hause auf dem Sofa sitzen bleibt, wird man seine Lunge nicht trainieren. Also das ist leider Fakt.
Dieser Fakt ist auch für mich, und auch das, was du erzählst, ist für mich der Grund gewesen, das Projekt Lunge bewegt auch zu starten. Parallel, das jetzt am 25. April beginnt. Da habe ich Ärzte auch befragt und der Tenor ist einfach ohne Bewegung keine Verbesserung der Lungenfunktion. Und wie wichtig Bewegung eigentlich ist, damit der Atem uns weiterträgt. Ja. Im Yoga sagt man ja auch, der Atem ist Prana, Lebensenergie. Habe ich auch schon sehr oft erlebt, wie einen das trägt. Du testest so immer ein bisschen aus, was geht, bis wohin kannst du gehen, was kannst du noch integrieren, was tut dir gut. Das ist für mich der wichtigste Prozess, sich selbst hineinstellen und sagen, okay, ich beobachte das mal, ich bin meine eigene Studie, ich mache das mal und schau mal, was tut mir gut, was kann ich machen, damit ich einfach Schritt für Schritt ein Ziel erreiche, nämlich, klingt jetzt so komisch, aber best version of myself im Sinne von das Beste, was ich machen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also dass man immer wieder so guckt, so ein kleines Meterchen weiterzugehen. Und natürlich ist das auch nicht linear. Ne? Also manchmal gibt es auch Rückschläge. Und auch die muss man versuchen, zumindest, auch wenn es mir schwerfällt, einzupreisen. Also es kann sein, dass ich dann wieder mal so einen Walk habe, wo ich dann wieder völlig fertig bin. Das ist dann halt so. Das ist aber Tagesform. Wenn man das versteht, dass es alles sehr tagesformabhängig ist oder wie ich zu sagen pflege, der Körper ist der Boss. Also wenn man das begriffen hat, dann geht es irgendwie besser.
Würdest du wirklich sagen, dein Körper ist der Boss?
Wenn es nicht möglich ist, dann kann ich es auch nicht erzwingen. Ich muss schon gucken. Und wenn ich das erzwinge, dann kriege ich die Quittung am nächsten Tag. Also ich muss schon ein bisschen mehr mit meinen Kräften haushalten. Wir hatten das ja im Vorgespräch auch so gesagt, dass wir beide, glaube ich, eher so Typen waren, die gerne mal über ihre Kräfte hinaus agiert haben. Und das habe ich jetzt gelernt. Also, dass wenn der Körper mir Zeichen gibt, dass ich auch sage, okay, dann machst du morgen mal eine Pause. Deswegen sage ich, der Körper ist der Boss. Also natürlich versuche ich nach wie vor immer zu gucken, was ist möglich. Aber ich reize es nicht aus bis zum Letzten, so was ich vorher durchaus gemacht habe, ja. Und das ist so eine der Learnings, dass ich da ein bisschen ruhiger geworden bin, obwohl Geduld mir nach wie vor schwerfällt. Aber es ist sehr viel besser geworden. Also ich kann auch besser zum Beispiel mit mir alleine sein. Das konnte ich vorher kaum. Und das fällt mir total leicht. Corona hat uns ja da auch nochmal eine Lektion erteilt. Ja, und da, was ich vorhin gesagt habe, diese Routinen, das ist extrem wichtig.
Habe ich auch festgestellt. Habe auch lange dazu gebraucht, aber diese so eine Regelmäßigkeit, jeden Tag mal auf eine gewisse Art und Weise zu starten, bringt einem Stabilität. Und Stabilität ist etwas, das wir grundsätzlich immer gut brauchen können. Einfach auch, weil sie uns etwas gibt, woran wir uns anhalten können. Was mich noch interessiert, was ist denn ein Thema, über das du am liebsten sprichst?
Ja, das ist eigentlich die Kommunikation. Also wie geht man miteinander um und welche Wörter verwendet man? Und das liebevolle Zuhören, das ist für mich ganz wichtig. Von Empathie bin ich weggerückt, weil ich finde, das kann man oder man kann es nicht. Ich würde behaupten, man kann es nicht lernen, aber man kann durchaus zuhören. Also ich würde mal behaupten, das kann auch jeder. Und das würde mir dann hier und da auch schon reichen. Also diesen Anspruch an Ärzte zu stellen, dass sie empathisch sein müssen, davon rücke ich immer mehr ab. Also ich bin froh, wenn sie mir zuhören und wenn sie kompetent sind und eben ihr Fach verstehen, ja, und meine Fragen auch beantworten können. Also dass man auch versucht, mal in die Schuhe des anderen einzusteigen Und den Weg zu gehen, den der andere geht, um zu verstehen, wie der andere tickt, das finde ich, ja, es verschwindet immer mehr oder es scheint schwieriger zu sein, sich mal in den anderen hineinzuversetzen. Und da versuche ich, das auch immer wieder neu zu motivieren, mein Podcast Nellas Neuaufnahme, warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Also, dass man wirklich auch mal ein bisschen aufeinander zugeht und dass man auch sieht, zum Beispiel auch Ärzte haben private Probleme und auch die haben manchmal eine Scheu davor, schlechte Nachrichten zu überbringen oder können schwer das Thema Tod verbalisieren. Also ich, und dass eben auch Ärzte, ja, dass man da nicht alles abladen darf. Man muss auch so ein bisschen in die Eigenverantwortung oder sehr viel in die Eigenverantwortung investieren. Man kann nicht einfach sagen, so, der Arzt ist jetzt da und der kümmert sich und ich lasse mich jetzt mal fallen. Es ist schön, wenn man vertraut, aber blind zu vertrauen ist halt gefährlich. Das habe ich halt ein paar Mal erlebt und man muss da auch nicht laut werden, aber also so Respekt von beiden Seiten, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also das ist so das Thema, über das ich sehr gerne rede.
Du hast da was total Wichtiges erwähnt, liebevolles Zuhören. Und ich habe da eine kleine Frage noch dazu. Du hast vorher erwähnt, dass du mit deinem Körper geredet hast und gesagt hast, komm, wir machen das jetzt gemeinsam. Ich will, bitte unterstütze mich dabei. Und dass du jetzt ein bisschen besser darauf aufpasst, auch was für Signale dein Körper gibt. Glaubst du, dass du gelernt hast, deinem Körper liebevoll zuzuhören?
Ja, das glaube ich schon, weil ich auch nicht mehr so ausgepowert bin. Oder sagen wir mal anders, also ich kann ihm auch wieder vertrauen, denn das wirst du ja auch erlebt haben nach deiner Diagnose, dass man auch so ein bisschen das Vertrauen in das, was man vorher ja genutzt hat, wo man immer dachte, das ist immer da, es wird immer funktionieren, so ein bisschen naiv natürlich, aber dass das auf einmal dieses Vertrauen einfach einen tiefen Riss bekommen hat. Und ich würde eher sagen, mein Körper und ich sind ein besseres Team geworden. Wir verstehen uns besser.
Ich habe gerade die Eingabe, dass ich dieses Interview vorziehen werde. Das kommt jetzt nächste Woche gleich, während Lunge bewegt, weil es einfach so super gut hineinpasst. Weil nämlich auch mein Video, also meine Gedanken, die ich geteilt habe, genau das Thema haben. Nämlich dieses, wenn man eine Krankheit hat, dass auf einmal das Vertrauen in den Körper sehr erschüttert wird, weil man auf einmal sich im Stich gelassen fühlt eigentlich auch. Ja. Man kommt so auf die Welt und hat diesen Körper und man hat so das Versprechen Leben und auf einmal funktioniert so ein maßgebliches Ding nicht, nämlich unser Transportmittel in diesem Leben. Das macht auf einmal Macken und das ist ein massives Thema meiner Meinung nach und ich glaube, das ist unter anderem die Schwierigkeit, warum viele chronisch kranke Menschen sich auch so wenig um ihren Körper kümmern, weil sie böse sind auf ihren Körper und weil sie sagen, boah, du lässt mich jetzt im Stich, jetzt schaue ich dich auch nicht mehr an. Was aber dann, wie du ja auch selbst erlebt hast, diese Zusammenarbeit, dieses Teamwork, das es braucht, Körper, Geist und Seele, da auch wieder rauszukommen und da eben auch Lebensqualität wieder zu gewinnen. Ich finde ganz super, dass du diese Arbeit machst, das ist so wichtig.
Ja, danke schön. Ja, du auch. Du hilfst ja auch so vielen damit. Und ich meine, lustigerweise ist ja über Umwege sozusagen. Das Thema Lunge für uns beide ein großes Thema. Und ich habe auch festgestellt, dass Atmung auch im Kopf beginnt. Also, dass wenn ich bestimmte Erwartungen habe oder Blockaden habe, dass ich dann auch schwieriger meinen Weg gehe, wo auch immer der hinführt, ob der zum Einkaufen geht oder ich mir irgendwas vornehme. Und es gibt so ein paar Stellen, wo ich meistens stehen bleibe, um Luft zu schnappen. Und wenn ich aber mit mir im Reinen bin und darüber gar nicht nachdenke, laufe ich auf einmal an diesen Stellen vorbei und habe sie gar nicht registriert. Und vorher gehe ich dann manchmal dahin und denke, ja, gleich wirst du da wieder an der Ecke stehen und dann wirst du gleich hecheln und natürlich wird es genauso eintreffen. Ja, weil ich das schon vorher so gedacht habe. Und ich glaube, wenn man sich das auch nochmal so vergegenwärtigt, dass auch sehr viel, was die Atmung betrifft, mit der Psyche zusammenhängt, dann wird es vielleicht auch ein bisschen leichter sein. Also diesen Druck, den man sich da macht. Wir hatten das jetzt ja schon öfter. Dieser Druck ist einfach Mist. Ich kann es jetzt einfach gar nicht. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es irgendwie nett umschreibe, aber
nein. Das ist schon sehr nett gewesen. Das ist auch perfekt, ja, diesen Druck sich zu machen, ist einfach Mist. Ja, du hast das genau richtig formuliert. Es bringt nichts. Und man darf aber, das möchte ich dann noch dazu sagen, diesen Mist, den wir da erzeugen, ja, den sollten wir als Dünger nutzen.
Ja, sehr, sehr gut. Ja, bin ich sofort dabei.
Ja, also auch zu erkennen, was das ist und zu sagen, okay, ich nutze diese Erkenntnis, dass mir das überhaupt eingefallen ist, dass mir das überhaupt aufgefallen ist, um es ein anderes Mal besser zu machen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, eben genau. Also ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. In Deutschland sagt man auch Scheiße Bonbon machen.
Oh, okay. Nein, kann ich bis jetzt nicht, nein.
Ja, also so ähnlich vielleicht, ne?
Ja.
Also, oder etwas netter gesagt, das Gute im Schlechten sehen, ne? Was man ja auch immer gerne hört. Aber
Ja.
ich glaube, das ist die Kunst.
Ich glaube, das ist etwas, was man im Nachhinein gut machen kann. In der Situation selber
Ja.
sehe ich Krise als Transformationsprozess und ich erlebe sehr viele, teilweise täglich passieren irgendwelche Dinge, die mich in irgendeiner Art und Weise herausfordern, die Ressourcen von mir verlangen, die ich vielleicht schon habe oder erst aufbauen muss, aber die mir dann in dem nächsten Schritt halt weiterhelfen, weil sobald ich eine Sache erkannt habe, ich schreibe mir dann solche klugen Dinge wie du musst nicht alles machen auf, damit ich sie nicht vergesse. Also man kann auch aufhören, ja, oder man kann auch Pausen machen. Das sind so Sätze, die picken überall bei mir, weil daran muss ich mich erinnern. Aber das ist, ja, ich glaube, das
Ja, fang
gehört
an
dann auch zur
aufzuhören, ne?
Konfrontation.
Könnte man auch sagen.
Ja, genau. Super.
Ja.
Wir haben jetzt über schon einiges gesprochen und eine Sache würde ich dich noch gern fragen. Gibt es etwas, was dir Sorge bereitet oder was dir Angst macht? Und zwar deswegen, weil ich dich auch fragen will, wie gehst du mit Dingen um, die dich ängstigen?
Ja, Angst ist ja was, was lähmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ich hatte das ja vorhin geschildert, wo ich schon mal stand. Ich weiß nicht, ob das vermessen ist, aber ich habe vor relativ wenig Angst. Ich war vorher schon ein relativ mutiger Mensch und durch diese, es ist tatsächlich eine Grenzerfahrung, ja, wenn man so das Gefühl hat, so es geht zu Ende. Da war ich auch ganz ruhig mit mir und habe zurückgeguckt und habe gedacht, was hättest du besser machen können, was bereust du und so. Und war da aber ganz fein mit mir und war ganz zufrieden so mit allem. Und seitdem glaube ich, ja, ist es so, dass ich, ja, also ich glaube, gut, also die Situation müsste vielleicht eintreten, um zu sagen, davor habe ich jetzt konkret Angst, aber es ist jetzt nichts, was ich mir vorstelle. Und ich habe das ja. Ich habe natürlich auch eine Therapie gemacht bei einer Psychoonkologin. Das war ganz, ganz wichtig. Die hat so Verhaltens- und Gesprächstherapie mit mir gemacht. Und die hat mal zu mir gesagt, also wo es zum Beispiel um Job ging, das war schon immer mein Thema, wie mache ich das? Wie komme ich wieder zurück in den Job? Und dann sagt sie, wissen Sie was? Ist das Thema jetzt dran? Ist es jetzt akut? Da habe ich gesagt, nein, sehen Sie. Das Thema ist dran, wenn es dran ist. So. Und das fand ich sehr, also das ist so ein Satz. Den gebe ich auch gerne weiter, den schenke ich jetzt hier allen. Das hat was sehr Beruhigendes. Ja, warum muss ich mir Sachen oder Angst machen über Dinge, die gar nicht da sind? Wenn sie da sind, dann werde ich mich drum kümmern. Und wie gesagt, Angst hat was sehr, sehr Lähmendes. Und das ist genau das, was dem widerspricht, was ich eingangs sagte, den klaren Kopf zu behalten. Und da ich das weiß, dass Ängste keine guten Berater sind, das ist auch so ein Standardspruch, den gerne Eltern ja bringen. Aber in dem Fall passt es tatsächlich. Die Angst ändert ja nichts an meinem Zustand. Und ich habe für mich so eine Technik entwickelt, dass wenn das hochkommt, natürlich hatte ich auch mal so Todesängste oder vor Schmerzen oder vor irgendwas. Und dann habe ich so einen imaginären Schalter gedrückt, so einen Stoppschalter. Und sag so, jetzt ist Stopp. Hör jetzt auf damit. Bringt gar nichts. So. Und dann habe ich mich wieder auf die Sachen fokussiert, die meinen Alltag bestimmen oder was ich als nächstes machen möchte oder was ich planen möchte oder so. Also ich habe sofort das Gleis gewechselt. Ja. Ich weiß nicht, ob das, ja, bei mir hat es geholfen. Weiß nicht. Aber ich sag mir dann wirklich auch laut Stopp. So. Also wenn sowas, also das ist Gott sei Dank jetzt lange nicht passiert. Aber ich habe dann laut Stopp, also so wie ich damals auch mit meinem Körper gesprochen habe, so spreche ich dann auch mit meinem Unterbewusstsein und sage dem Stopp. Hier laufen wir jetzt gerade in eine Richtung, die ist nicht günstig.
Das ist etwas, was man im Großen, glaube ich, als Bewusstsein beschreibt, dass man einfach merkt, was passiert und aktiv damit umgeht. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel geschrieben, wo ich geschrieben habe, auch warum die Angst mein Freund ist. weil sie zeigt uns ja schon auch etwas auf eben die Richtung, in die wir nicht gehen wollen. Die Angst vor der heißen Herdplatte zum Beispiel ist ja durchaus legitim oder die Angst vor dem Abgrund, dass man da dann eben nicht hingehen sollte. Und ich glaube, wenn man die Angst als so ein Warnschild sozusagen nutzt, anstatt sich vor der Angst zu fürchten eigentlich, dann kann man da sehr konstruktiv leben und umgehen und erkennen, okay, da ist anscheinend irgendwas, da will irgendwas in mir mich davor warnen. Da schaue ich mir an und sage dann auch Stopp, zum Beispiel, so wie du das machst. Eine großartige Strategie.
Ja, also das ist schon, also ich würde jetzt die Angst nicht verteufeln, ne? Sie hat schon eine Funktion, ohne Frage. Aber bringt es mir was, mich auf diese Angst einzulassen? Ich kann sie erkennen, okay. Und dann weiß ich, möchte ich mir das näher angucken oder möchte ich mir das nicht näher angucken? Und ich kann ja vielleicht auch zu dem Ergebnis kommen, dass ich mir das vielleicht näher angucken möchte, warum auch nicht. Aber dann muss ich halt auch wissen, ja, kann ich das verkraften? Wenn so Sachen immer wieder hochkommen, ja, dann sind sie dann scheinbar dann doch dran. Das muss ich mich mal kümmern, ja. Wenn das immer wieder kommt, dann ist es vielleicht doch mal an der Zeit, da mal genauer hinzugucken, ne? Aber so grundsätzlich, also da müsste ich jetzt lange drüber nachdenken, wovor ich jetzt Angst hätte. Würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Also das Einzige, was mir Angst macht, ist gerade Putin, dass der auf die Idee kommt, vielleicht doch eine Atomrakete zu zünden. Aber das ist für mich ja auch wieder so abstrakt, dass es dann doch wieder gar keine Angst ist, ja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass so ein Wahnsinn passiert. Und ich möchte es mir auch nicht vorstellen, ja.
Da sind wir, glaube ich, beide einer Meinung. Wir haben jetzt urviele Themen angesprochen, wirklich intensive Themen. Und ich möchte ein bisschen die Richtung wechseln. Stell dir vor, ich könnte jetzt mit dem Finger schnippen und ich könnte dir eine Eigenschaft schenken, die du dir wünschst und du hättest sie sofort, könntest du sofort einsetzen. Welche wäre das?
Geduld. Nach wie vor. Also, hey, na, ich bin zwar schon von einem großen Level runtergekommen, aber ich glaube, das ist mein Lebensthema.
Was würde das in deinem Leben ändern?
Ja, das Geduld und Druck machen, ich glaube, das sind Geschwister. So ständig unter Feuer sein, das ist manchmal ganz schön heftig, dass man einfach sagt, so, nee, ich muss das jetzt nicht tun. Ich kann mich jetzt mal zurückziehen oder ich mache da jetzt mal eine Pause. Ich nehme mal einen Gang raus und so. Ich glaube, das gibt einem viel mehr Freiheiten, die dann zu dem Thema, was wir auch schon hatten, Lebensqualität, eine große Portion dazu beiträgt, ja, dass man ja gelassener durchs Leben läuft. So, also das und sich nicht immer getrieben fühlt. So, und meistens machen wir das ja selber, also wenn wir ganz ehrlich sind. Und das ist dann eben bei mir so dieses Oberthema Geduld.
Kenne ich auch. Ich hatte eine Zeit lang eine Phase, wo ich jeden Tag um Geduld gebeten habe und ich habe dann immer Möglichkeiten bekommen, sie zu üben. Seitdem wünsche ich sie mir nicht mehr, zumindest nicht mehr jeden Tag. Aber ich stelle fest, dass immer, wenn ich ungeduldig werde, dass ich nicht rundlaufe. Dass es meistens damit zu tun hat, dass ich mich nicht gut um mich gekümmert habe an dem Tag, zum Beispiel die Meditation ausgelassen habe oder mich zu sehr unter Druck gesetzt habe, etwas fertig machen zu müssen, dann werde ich ungeduldig. Für mich ist das inzwischen ein Indikator geworden, dass ich sage, okay, warum, was fehlt dir jetzt? Und dann kommt die Geduld auch wieder, weil wenn ich erkenne, was mir fehlt, kann ich das ändern und wenn mir nichts fehlt, brauche ich nicht ungeduldig sein.
Ja, was mir gerade dazu noch einfällt, ist ja wahrscheinlich auch, dass ganz viele Menschen, die eine schwere Diagnose bekommen von den Ärztinnen und Ärzten, sie müssen Geduld haben. Gerade am Anfang hörst du das quasi im Stundentakt. So. Und ich habe immer gesagt, das hat so abnehmenden Grenznutzen für mich. Also ich kannte das Wort schon nicht mehr hören. Vielleicht aber auch deswegen, weil das eben meine Lebensaufgabe ist, mich in Geduld zu üben. Also, aber wenn du andere Krebspatientinnen und Patienten fragst, die können dieses Wort auch nicht hören, weil du hast eben, du willst ja gesund werden, und zwar jetzt sofort, ne? So, und nicht erst in 3 Jahren oder weiß ich, ne? Sondern du willst ja weitermachen, so verrückt sich das ja anhört. Manchmal merkt man ja auch, dass das gar nicht so gut ist, so weiterzumachen, wie man vorher gelebt hat und dass es vielleicht auch ganz gut war, mal, ich nenne es jetzt mal Auszeit, ja, obwohl da natürlich viel mehr dahinter steckt und auch sehr viel mehr Ängste da drin stecken. Aber manchmal ist es ganz gut zu sagen, hey, jetzt gucke ich mir das mal aber an, was war denn da vorher, war das denn wirklich so toll? Ist es nicht besser, vielleicht was zu verändern? Da steckt sehr viel drin, so in diesem ganzen Thema. Je mehr man diesen Druck rausnimmt und diese Erwartung rausnimmt und sich die Sachen nochmal neu angucken kann, ist ja dann auch so eine Art Geschenk. Ich meine, wer kann sich das schon leisten? Die meisten sind im Hamsterrad und machen weiter, weiter, weiter und haben gar keine Gelegenheit zu sagen, Mensch, ich gucke mir das jetzt mal genauer an. Und wir mussten das machen, ob wir wollten oder nicht. Wir mussten uns das angucken. Und das ist auf der einen Seite belastend, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr wertvoll.
Kann ich nur bestätigen. Ein Burnout, eine Scheidung und zwei Lungentransplantationen später kann ich das bestätigen, dass das immer etwas Wertvolles in sich birgt.
Ich hatte letztens gerade auch ein Gespräch mit einem Neurologen, der hat einen sehr lustigen Namen, der heißt Bash Bush, Professor Bash Bush. Und da haben wir auch über Glück und Depressionen und also die dunkle Seite und die helle Seite gesprochen. Und der hat eben auch gesagt, so Schicksalsschläge sind einfach wichtig. Sie trainieren dich und sie verändern deinen Fokus. Und das ist ganz entscheidend. Und wenn jemand angeblich nur vom Glück geküsst ist, der wird das gar nicht schätzen können. Ja, weil er die Kontraste einfach nicht hat. Und Kontraste sind wichtig im Leben. Und das fand ich auch sehr gut. Also vielleicht kann man dann solche Sachen auch mal ein bisschen positiver betrachten, die einen dann aus den Angeln heben, dass man da nochmal anders drauf guckt.
Auch ein gescheiter Mensch.
Ja.
Also unbedingt ein Hinweis auf deinen Podcast, unbedingt hören, wenn einen das Thema noch mehr interessiert.
Nächste Woche geht also,
auch. Aber es gibt
am, warte mal, was ist denn das? 27. irgendwie sowas.
Am Mittwoch, wir gehen zeitgleich online. Ich werde den am 27. veröffentlichen, weil er einfach so gut hineinpasst für das Lunge bewegt. Wir kommen aus den Weisheiten gar nicht mehr heraus und deswegen bin ich mit meiner letzten Frage schon angekommen. Liebe Nella, stell dir vor, du hast ein großartiges, wahnsinnslanges Leben gelebt. Du bist auf einer einsamen Insel und da ist noch ein junger Mensch. Du bist uralt, das ist der Tag, an dem du stirbst. Du hast nichts zum Schreiben, du hast nichts mehr von dir ist da und du kannst diesem jungen Menschen eine einzige Sache sagen, die dem helfen soll, sein Leben gut zu meistern. Was ist das?
Hör auf dich, hör auf dein Herz und lass dir nicht so viel reinquatschen von anderen.
Lass dir nicht so viel reinquatschen von anderen. Wie meinst du das?
Dann wissen wir ja immer ganz genau, was uns gut tut, angeblich. Ja. Und manchmal meinen sie es so gut mit einem, dass sie einen von dem eigenen Weg abbringen. Ich finde es wichtig, das immer wieder zu checken. Ist es das, was ich wirklich will? Ist es mein Weg? Und sich nicht abhängig machen von den Urteilen von anderen Menschen, die immer auch andere Motivationen dahinter haben. Das stellt man aber erst später fest. Also die haben immer ihre eigene Agenda. Und deswegen muss man sich immer sollte versuchen, sich auf sich selber zu besinnen und immer mal wieder zu gucken, passt das noch? Ist das mein Leben? Passe ich da rein? Oder sagt mir das Leben vielleicht was anderes, was ich machen soll, dem einfach zu folgen. Und auf der anderen Seite aber auch sich nicht zu wichtig zu nehmen. Also Sachen mal so entspannter anzugehen. Also ja, Toleranz ist für mich auch so ein Ding. Also einfach mal so sein lassen. So. Und einfach nur, also diese Beurteilungen, wie du hörst, ist für mich ist schwierig. Also ich selber Leute zu beurteilen, also das auch mal runterzufahren und eben andere, die meinen, mich beurteilen zu können oder mich zu kennen. Ich kenne mich ja selber manchmal nicht, woher sollen die das denn wissen? Ja. Ja. Und sich davon einfach nicht abhängig zu machen.
Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für deine Zeit.
Meine Liebe, es war mir ein Fest.
Ja.
Tschüss.
Schön, dass du noch zuhörst. Ich freue mich, dass du bis hierher gehört hast. Und ich hoffe, dir hat der Podcast genauso viel Spaß gemacht, wie er mir beim Aufnehmen gemacht hat. Und ja, vielleicht bist du ja auch neugierig geworden auf Nellas Podcast, Nellas Neuaufnahme oder auf mein Projekt lungebewegt.at. Ich möchte ja auch mein Buch ans Herz legen. Es heißt Mein Leben, meine Lungentransplantationen und ich, Sinn und Glück in schwierigen Zeiten finden. Du bekommst es überall, wo es Bücher gibt, und wenn du es direkt bei mir bestellst, dann gerne mit einer persönlichen Signatur. Bewerte doch, wenn du Zeit hast, diesen Podcast. Das würde mir sehr helfen, einfach auch zu wissen, wie er dir gefallen hat. Und natürlich hilft eine gute Bewertung auch anderen dabei, sich dazu zu entscheiden, ihn zu hören. Ich danke dir und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Deine Rani.